vom Nebentisch.
Für mich bitte einmal das Nidoran-Filet weiblich und eine Bisasam-Sirup-Schorle, bitte.
Und ich nehme die Dicta-Nachspeise. Oder wissen Sie was? Machen Sie mir Dick-Dri.
Pokémon, komm und schnapp sie dir.
Bei allem, was ich auch tue. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Oh, mein bester Freund, komm, retten wir die Welt.
Pokémon!
Ja. Ja. Das ist, das habe ich teilweise, ich habe eine Zeit lang einfach so privat gehört.
Ja, gibt's auch Songs, die du nur beruflich hörst?
Nee, tatsächlich nicht.
Bei mir schon, der Flughafen-Jingle. Der kommt immer, wenn ich beim IT-Support anrufe, dann kommt immer der Flughafen-Jingle. Und wow, rufe ich oft beim IT-Support.
Ihr habt einen eigenen Jingle, wenn ihr intern anruft?
Naja, es ist, also der Flughafen hat einen eigenen Jingle, der kommt halt immer, wenn irgendwas mit Flughafen ist, aber auch intern, wenn man anruft, kommt der Flughafen-Jingle, ja. Damit man gleich weiß, wo man arbeitet und wo man hintelefoniert.
Ja, das ist interessant. Ich telefoniere beruflich tatsächlich gar nicht.
Echt nicht?
Nee, das ist echt krass. Also, es war früher auch ganz anders, aber irgendwie, also ich habe keinen direkten Kundenkontakt mehr oder so und dementsprechend,
das hab ich auch
und
nicht.
Wenn ich mal mit externen Kontakt habe, was fast nie vorkommt, dann ist das per Mail.
Okay. Nee, ich habe...
Das ist crazy.
Also ich habe auch keinen Kontakt mit externen, aber natürlich schon mit Leuten vom Flughafen und ja, telefoniere ich dann schon. Also über Teams, aber same thing.
Ist schon verrückt, wie sich das unterscheidet von Arbeitgeber zu Arbeitgeber, weil davor in meinem Job hatte ich unfassbar viel Kontakt mit nicht mit Kunden, sondern mit externen Dienstleistern und Kooperationspartnern und so. Und beziehungsweise bei meinem eigentlich ersten Job so gesehen. Und dann später bei einem anderen Job hatte ich wie nur direkten Kundenkontakt und gar keine mehr mit irgendwelchen Kooperationen oder so. Also es ist schon krass, wie das sich unterscheidet einfach. Weil jetzt ist halt wirklich, ich bin wie autark, so nur mit internen
und
anderen Abteilungen.
That's my life.
Ja.
Aber ist, glaube ich, auch
mehr meins. Du hast also halt die Position.
Ich habe einmal ja auf so einem Projekt mitgearbeitet mit Kunden. Oh, das ist schon...
Am Flughafen in Albanien.
Am Flughafen in Albanien, ja. Das war schon auch witzig, aber das ist dauerhaft halt nicht mein Ding, glaube ich. Ich mag das mit intern lieber. Wobei ich war jetzt auch ein paar Mal auf so internen Projekten drauf mit dem Flughafen in München. Das hat auch Spaß gemacht, aber ja, ich mag das eigentlich lieber so vor mich hinzuarbeiten, mir so meine Sachen zu überlegen, dann die einmal so mit den Leuten, die es betrifft, irgendwie abzusprechen und das dann so abzufackeln, aber wo ich dann auch so ein bisschen den Standard setzen kann und nicht abarbeiten muss, was mir gesagt wird. Also eigene Ideen entwickeln und ausführen. Macht mir irgendwie mehr Spaß, als zu sagen, okay, so jetzt brauchen wir noch das hier. Wer macht das? Okay, dann mach du's.
Mhm. Ja, verstehe ich.
Was aber bei den Projekten ja auch teilweise der Fall war. Also du sitzt dann schon in so einer Runde und kannst dann so überlegen, ja, okay, das könnten wir noch machen, okay, ich kümmere mich drum. Und dann, also, ich will nicht sagen, dass man auf Projektarbeit und Kundenarbeit das nicht hat, aber sonst ist mein Arbeitsalltag halt so. Also ich schaue mir Sachen an, denke mir, oh, das könnten wir noch machen, dann mache ich das.
Ah, okay. Aber ich dachte jetzt, dass ganz viele zu dir kommen, hey, wir brauchen Claude. Nein, ich will nicht. Und dann... Musst du da irgendwie verargumentieren, warum ihr kein Claude
für das passiert Firma auch, bekommen. Aber da hat mir das Schicksal zur Seite gestanden.
Achso, habt ihr jetzt gar nicht, ist nicht passiert.
Das
darfst du wahrscheinlich gar nicht sagen.
Es ist viel besser, doch, kann ich sagen. Ich kann mal ein bisschen Werbung machen für alle Leute, die im Büroumfeld aktiv sind. Die Copilot Premium Version ist wirklich Premium in jeglicher Hinsicht. Das ist richtig geil. Und du kannst da, das ist mittlerweile auch schon ein paar Monate, dass du das kannst, beliebig viele Sprachmodelle hinzufügen, wenn du die kaufst. Also du kannst die Technologie von Copilot nutzen und dann kannst du sagen, okay, mach mir das jetzt mit dem GPT-Modell oder mach mir das hier mit Claude. Und du kannst einfach, du hast dann so ein...
Also Opus.
Genau, du hast dann so ein Dropdown und kannst dann sagen, okay, ich hätte gerne das, das oder das. Oder du sagst einfach Auto, dann nimmt er automatisch das am besten passendste Modell für die Aufgabe.
Ist es, also für alle, die jetzt nicht so viel mit AI schaffen, also du kannst immer so ein quasi, ich sage jetzt mal Anbieter, und das ist jetzt in dem Fall Claude mit Anthropic, und du kannst deine Anfrage an die AI eingeben und dann halt wählen, mit welchem ich sage mal, Rechenmodell soll das antworten. Und dann gibt es halt simplere, wo die Antwort schneller kommt, aber halt nicht so viel, ich sag jetzt mal, Rechenpower oder Denkleistung, wenn wir es so nennen wollen, hintersteckt. Und kostet dann weniger Token, weil das zum Beispiel bei Claude Token basiert ist. Also du hast wie ein Kontingent für einen Zeitraum von 5 Stunden. Und wenn du das aufgebraucht hast, musst du erstmal warten oder zusätzliche Tokens kaufen, was dann halt recht teuer wird schnell. Je nach Abonnement verbrauchst du sie halt schneller oder hast mehr zur Verfügung. Und du kannst dann verschiedene Modelle wählen. Von Haiku 4.5 ist, glaube ich, das niedrigste bei Claude, bis halt jetzt Fable 5. Und das ist halt super crazy. Da kannst du dann irgendwie deine anspruchsvollsten Aufgaben mitmachen. Brauchst du eigentlich als Normalo nie.
Ja.
Und ich schätze mal, dass bei Copilot das dann ähnlich ist. Ist es auch Token-basiert?
Ja, so ähnlich. Also Copilot Premium ist erstmal eine Lizenz. Die kostet, ich glaube, zwischen 25 bis 35 Dollar im Monat. Für uns kostet sie 48 Euro. Genau, es ist erstmal lizenzbasiert. Und da kommen, glaube ich, standardmäßig kommt eben GPT mit und es kommen Cloud-Modelle mit. Fable ist aber zum Beispiel nicht mit drin. Es geht bis Opus 4.8 oder so.
Ja, das reicht auch.
Es reicht völlig aus. Weil das Problem ist natürlich jetzt ein bisschen, und davor stehen wir jetzt, weil es gibt auch noch Copilot Cowork. Das ist dann, also Copilot an sich kann man sich vorstellen wie jeden ChatGPT-Chat oder Claude-Chat, den man halt so kennt, wo man unterhält sich mit der KI, man kriegt Antworten auf seine Fragen und so weiter. Und wenn wir jetzt eine Stufe weitergehen, das wäre dann Claude Cowork oder bei ChatGPT hieß es noch Codex, aber die haben das jetzt umbenannt in ganz normal ChatGPT. Und bei Copilot ist es auch Copilot Cowork. Dann sind wir praktisch eine Stufe weiter von diesem Chat und sind in einem agentischen Umfeld. Das heißt, ich kann der KI eine Aufgabe geben, die im Idealfall so ein bisschen Input-Output orientiert ist. Also ich sage, hier hast du folgende Dateien und was ich von dir brauche, ist irgendwie eine Auswertung über XY, die soll so aussehen. Das heißt, ich erkläre nicht mehr der KI, was sie machen soll, sondern ich sage, was ich haben will. Und die KI selbstständig schaut dann, okay, schaut sich alle Files durch, überlegt sich, okay, wie komme ich denn zu dem Output, den ich machen soll, kann Subagenten erstellen, kann Dokumente erstellen, kann auf Sachen zugreifen, kann, also bei Copilot könnte dein Kalender aufräumen zum Beispiel, also kann auch wirklich in die Systeme wirklich integriert arbeiten. Und das ist dann wieder tokenbasiert. Und jetzt kommt natürlich die Herausforderung, als jemand, der das für eine Firma einführen möchte, alle Mitarbeiter sind ja nicht auf dem gleichen Stand, was KI betrifft und werden niemals auf dem gleichen Stand sein. Also es gibt Leute, die haben ein Gespür davon, für was kann, wie viel Token verbraucht eine bestimmte Aufgabe, und es gibt Leute, die haben das nicht. Also ich habe zum Beispiel vom Flughafen eine Story gehört, da hat halt jemand, weil er zu faul war, zu sagen, ich brauche hier eine Excel-Tabelle, brauche ich eine zusätzliche Spalte, die soll irgendwie die Summe von XYZ sein, weil er zu faul war zu sagen, okay, ich zur KI gib mir die Formel, die das ausrechnet, implementiere die Formel und update das Excel. Weil dann ist der Input überschaubar, der Output ist auch überschaubar, das ist eine sehr günstige Anfrage. Der hat aber gemacht, hier hast du das Excel, in jeder Spalte pack die Summe dazu. Das waren 100.000 Zeilen, das hat fast 8.000 Euro gekostet, einfach nur diese Spalte zu ergänzen. Obwohl das eigentlich in 3 Cent erledigt werden hätte können.
Aber wie kann es denn sein? Also ich habe jetzt bei so einer Anfrage, wenn ich das jetzt so gefragt hätte, dann erfahrungsgemäß bekomme ich erstmal wird meine Anfrage gechallenged und das heißt dann, hey, es wird mir vorgeschlagen, also die beste Variante wäre hier mit einer Summe zu arbeiten, mit einer Summenformel zu arbeiten, die wir einfach in alle Felder einfügen. Also es wird mir selbst wenn meine Anfrage mangelhaft war, nochmal nachgefragt, ob wir das nicht auf eine effizientere Weise machen können.
Ja, da hatte, also
so.
Das war in dem Fall ein bisschen unlucky, weil der hat das an Power Automate gemacht. Also
in was?
Ja, Power Automate heißt das. Das ist so ein, das kann so automatisierte Flows durchlaufen, die erstmal gar nichts mit KI zu tun haben. Das heißt, du kannst da auch sagen, du hättest da zum Beispiel machen können, hier hast du eine Excel-Datei, geh durch jede Spalte in der Excel-Datei, wende diese Formel an und schreib das da rein. Dann ist da null KI drin. Dann kannst du das einfach reinschreiben und fertig. Was er aber leider gemacht hat, ist, hier hast du die Excel-Datei für jede Spalte, also so eine, wie so eine Vorschleife, also das geht durch jede Zeile durch. Und dann bei jeder Zeile hat er dann die KI gefragt, was ist die Lösung? Und hat die dann reingeschrieben.
Aha, okay, ja, das klingt token-intensiv.
Genau, und das war extrem token-intensiv, weil das war ein riesiges Excel-File. Genau, aber also nur so ein Beispiel für, wie man sich halt verhauen kann, wenn man da kein Gespür dafür hat, und dann ist es halt extrem teuer. Und wenn das halt irgendwie kann, lass das 30, 40 Leute machen, dann bist du halt 50.000 Euro in einem Monat los. Und jetzt geht es eben darum, wie kann man denn, also für die Subscription von Copilot Premium, gar kein Problem. Das geht einfach immer. Aber wie kann ich denn jetzt jemanden erklären, der kein Gefühl dafür hat und wahrscheinlich auch gar kein Gefühl für IT, zu sagen, okay, solche Sachen kannst du damit machen, das ist cool. Wenn du solche Sachen damit machst, ist Blödsinn. Und super teuer. Weil im Zweifel, es gibt ja auch Leute, denen ist einfach scheißegal, wie viel Geld von der Firma sie ausgeben, weil sie sich denken, das ist nicht meins.
Klar, gibt's auch. Also ich weiß nicht, was es bei euch die Lösung war, aber
wir haben noch keine.
Bei uns gab's halt eine. Ah, ihr habt noch keine. Bei uns gab es eine ziemlich geile Lösung, finde ich. Und zwar hatten wir ja wirklich so 2 Tage intensiv Workshop mit unserem für die Firma aufgesetzten, in dem Fall war es dann Claude. Und was halt geil war, jede Abteilung hat einen AI-Champion, der sich intrinsisch dafür interessiert und dann mit bei der ganzen Aufsetzung, Entwicklung, wie auch immer, involviert war und alles darüber weiß und sich halt einfach auch auskennt, sodass jeder Abteilung quasi immer einen Ansprechpartner hat, wenn es da denn Fragen gibt oder Unsicherheiten. Und das ist eigentlich ziemlich cool gewesen. Also, oder ist es immer noch ziemlich cool?
Ja, das Problem ist ja nicht bei den Fragen. Also, das Problem ist ja eher, wenn jemand nicht fragt.
Ja.
Und ich will ja eigentlich auch nicht, dass die Leute
schon so eine allgemeine
Schule. Ich will ja schon, dass die so ein bisschen experimentieren und sich auch mal was trauen. Also, wir haben eher das Problem, dass die Leute zurückhaltend sind und sagen, oh ja, das mache ich auf die Variante, wie ich es die letzten 25 Jahre gemacht habe. Anstatt zu sagen, komm, ich probiere mal, wie weit ich da mit KI komme. Und meistens kommt man relativ weit und das auch relativ schnell. Gleichzeitig gibt es aber da halt jetzt eine Komponente, wo man auch wirklich Fehler machen kann, die sauteuer werden. Also das ist ein bisschen ein spannendes Feld eigentlich gerade.
Also bei uns zum Beispiel ist so, wenn ich wie am Ende meiner Tokens bin, für meinen Timespan, dann wird da nichts mehr gespendet. Und wenn ich da ein zusätzliches Budget gerade brauche, unbedingt, muss ich mich an die IT wenden. Also ich kann das gewisse Limit gar nicht eigenständig überschreiten.
Ja, ich glaube, das wird es bei uns am Ende auch. Da fehlt gerade noch die technische Implementierung von dem Teil. Aber ich glaube, das ist das einzige Sinnvolle, dass du sagst, okay, du kannst X Token, Credits, wie auch immer, das im jeweiligen System hast, benutzen pro Woche oder was auch immer. Und dann, wenn es aufgebaut ist, musst du dich melden.
Ja, also ich muss wirklich sagen, also auch was krass ist, oder was ich allen empfehlen kann, die auf der Arbeit häufig so repetitive Aufgaben haben, checkt mal ab mit eurer IT zusammen, ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, zum Beispiel mit einem Connector, da gibt es diese, wie heißt es, CMP-Verbindungen auch teilweise, die man auch individuell anlegen kann. Also es gibt so wie Schnittstellen einfach zwischen AI-Tools und ganz vielen Programmen, gerade denen, die eben häufig von Firmen genutzt werden. Und da gibt es schon echt viele Sachen, die man, glaube ich, automatisiert dann schneller erledigen kann, weil es gibt so viel, was heutzutage also an Verwaltung und Organisation und alles noch händisch gemacht wird. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren rapide verändern. Also das, ja, ich merke es bei gewissen Sachen bei mir sogar schon, aber wenn ich mir überlege, was, wenn ich jetzt eine andere Position hätte, die mehr mit Verwaltung oder was weiß ich zu tun hätte oder eben mit solchen Themen wie Excel-Tabellen, dann glaube ich, wer AI wird, glaube ich, 50% meiner Aufgaben machen.
Also macht fast alle meine Aufgaben, ehrlich gesagt, aktuell.
perfekt.
Ja, also es ist wirklich perfekt, weil ich halt voll, erstens schaffe ich Sachen, die ich vorher nie geschafft hätte, weil ich die Zeit nicht hatte. Und es gibt, also ich arbeite nicht weniger durch KI, aber ich habe halt viel mehr qualitativ hochwertige Arbeitszeit.
Das ist das Beste, wie du es einsetzen kannst.
Ja, ich glaube, also das ist auch das Coole an Copilot, was du sagst, diese Konnektoren braucht man da nicht zwingend, sondern das ist einfach in deiner Microsoft-Umgebung drin. Das heißt, Copilot kann alle meine Teams-Chats lesen, kann alle meine E-Mails lesen und hat automatisch genau die gleichen Zugriffsrechte in SharePoint wie ich. Das heißt, ich kann einfach nur sagen, schau dir das File an und dann findet er das schon.
Ja, also da es bei mir jetzt nicht notwendig ist, habe ich das nicht aktiviert bei mir, aber es geht bei mir jetzt schon auch. Also das ist alles wie voreingerichtet und ich muss nur noch auf Aktivieren klicken und dann kann es auch alle meine Mails lesen und meine Teams-Nachrichten und so. Das, glaube ich, unterscheidet sich jetzt nicht, außer dass es bei dir standardmäßig aktiviert ist halt, oder?
Ich glaube, du brauchst die Premium-Lizenz, damit es das kann. Mit der Basic-Variante kannst du nur so wie halt ChatGPT so ein Web-Client mehr oder weniger laufen lassen.
Mhm. Ja, ist auf jeden Fall cooles Thema. Jetzt haben wir hier ein bisschen AI-Talk mal gemacht. Ist vielleicht für den einen oder anderen auch mal ganz interessant, weil ich glaube, wenn da kein großer Need ist oder es auch zum Beispiel in der Arbeitsumgebung nicht irgendwie groß Thema ist, was eigentlich fahrlässig ist von deinem Arbeitgeber, ja. Dann bekommt man vielleicht gar nicht so viel davon mit. Und da ich mich privat dafür interessiere und jetzt auch beruflich viel damit zu tun habe, muss ich sagen, also ich habe jetzt in den letzten Monaten schon sehr viel damit gearbeitet und finde es geil. Also das ist schon toll.
Ich glaube, was mein Tipp wäre an alle, die sowas schon im Arbeitsumfeld haben und eher so ein bisschen zögerlich sind, was das betrifft, weil das hatten wir zum Beispiel auch viel, dass Leute halt gesagt haben, okay, sie haben das probiert, es hat nicht funktioniert. Und stimmt auch. Also hat wahrscheinlich nicht so funktioniert in dem Maß, wie sie es gerne gehabt hätten, als sie es probiert haben, aber es verändert sich so crazy schnell. Und wir hatten zum Beispiel ein Szenario, wo wir haben so einen internen Workshop gehabt und da ging es irgendwie auch darum, wie sollen unsere Präsentationen aussehen und was ist unser Standard, wie hätten wir das gerne. Und beim Erstellen von diesen Guidelines war es halt so, dass die Präsentationen, die Copilot gebaut haben, waren Müll. Also du konntest die nicht verwenden. Das war immer, keine Ahnung, der ganze Text war in Caps Lock, es war immer irgendein KI-generiertes Bild, das mittel aussah rechts und dann links daneben der Text und auf der nächsten Slide, wenn man Glück hatte, andersrum. Also dann war das Bild links und der Text rechts. Aber es war grundsätzlich beschissen. Und deswegen haben die dann halt diese Guidelines dann noch aufgesetzt und wir hatten uns auch angeschaut, ob es nicht eine Firma auf dem Markt gibt, die Präsentationen bauen kann in einem hochqualitativen, auf einem hochqualitativen Weg und hätten da auch fast, keine Ahnung, fast 35.000 Euro ausgegeben im Jahr, damit wir so ein Tool haben, dass das ein bisschen kann zu unserem Extent. Und dann eineinhalb Wochen vor dem Workshop habe ich gedacht, komm, ich probiere es einfach nochmal. Und auf einmal baut Copilot so geile Präsentationen im Template. Also du gehst in das Company-Template rein, du sagst, was du haben willst und es sieht ultra gut aus. Besser als jede Präsentation, die ich je gebaut hätte, weil ich auch scheiße mit PowerPoint bin, to be fair. Also wir hätten fast 35.000 Euro ausgegeben für was jetzt einfach out of the box dabei ist. In besser. Und
ich glaube, es häufig konstant ist probieren. Es schon, ja, nicht nur das, sondern auch, also es gibt ja nicht nur, häufig geht es auch darum, was stellst du zur Verfügung und welche Tools in Kombination mit AI nutzt du. Also es gibt ja, also zum Beispiel habe ich auch schon mal probiert mit Claude Design so eine Keynote zu gestalten. Hat mir, obwohl Claude angeblich ja gut ist bei so Wireframing und was weiß ich, hat mir nicht gut gefallen, so vom Design her. Es war zu, ja, langweilig, keine Ahnung. Und da hat dann mit ChatGPT zum Beispiel, hat richtig coole Slides erstellt. War nicht perfekt, aber allein vom Look her war es halt besser. Ich glaube, man muss schon viel halt einfach rumprobieren und kann natürlich sein, dass es am Anfang oder am Ende einfach nicht den Ansprüchen, die man halt, oder den Gedanken, die man halt am Anfang hatte, entspricht, aber ich glaube, wenn man da dran bleibt, man mit AI und den ganzen Tools, die da auch verbunden werden können und so, Canva und was weiß ich, es gibt meistens, gerade für solche Themen wie erstell mir Slides für eine Präsentation mit Diagrammen und sonst was. Ich glaube, also irgendwie findet man eine Lösung. Ich glaube nicht, dass es so nicht möglich wäre. Und du hast ja auch dann, also sogar mit dem ursprünglichen Programm die Lösung gefunden. Das ist schon... Ist schon sehr powerful.
Alles. Ja, also es ist auch crazy, wie oft es sich neu erfindet. Also auch, ich war ja dann auch mal bei Microsoft irgendwie vor ein paar Monaten, die haben auch gesagt, der Zyklus ist ungefähr 9 Wochen. Also weil es auch darum ging, kann man denn Trainings halten, wie man damit umgeht. Und dann haben sie gesagt, ja, jein, aber also zum Beispiel Prompten ist jetzt was ganz anderes wie vor einem Jahr. Ein gutes Prompt sieht jetzt anders aus.
Und inwiefern? Also was haben die dazu gesagt?
Also es ist halt jetzt gerade dieser Shift zu diesem Input-Output-Ding, dass man sagt, okay, die KI ist so gut darin, den Weg zu finden, dass es eher hinderlich ist, wenn du praktisch diese Zwischenschritte reinbaust. Die findet,
dass du sagst,
dass du den Prozess erklärst.
Ja.
Dementsprechend sag einfach, gib den Kontext. Also das hier ist mein Input, der setzt sich so zusammen. Dann habe ich mein Output und den brauche ich für Szenario XY. Und dann findet die KI schon den Weg. Oder stellt Fragen. Also ich habe zum Beispiel, ich musste sowas in der Arbeit bauen. Und dann irgendwann, ich habe bestimmt 3/4 Tag oder so habe ich da rumgebaut, bis die mir endlich den Output liefert, bis sie irgendwann gesagt hat, kann sein, dass die Trainingsdaten falsch sind. Und turned out, ja.
Oh, da hatte ich auch letztens so einen Fall. Ich arbeite bei Claude projektbasiert privat. Und wenn es halt um ein gewisses Thema geht, habe ich so gewisse, also eine Datenbank oder eine Wissensdatenbank als Grundlage. So. Und diese Wissensdatenbank ist halt die Source of Truth, die es primär verwendet. Und habe dann halt was ausprobiert, also das neues Projekt angelegt, ein bisschen so hin und her geschrieben und dann gesagt, okay, ist eine gute Basis, schreib mir das mal in so ein File und dann packe ich das in ein Projekt und daraus wird jetzt dann die Wissensdatenbank für dieses Projekt. So. Und dann habe ich halt meine erste Anfrage an dem Projekt getätigt und ich habe mich irgendwann gestritten mit Claude einfach, weil, nein, wirklich, es war so, ich gebe was rein, dann macht er irgendwas und dann sage ich, kann es sein, dass das falsch ist oder dass das hier nicht stimmt, weil ich hätte so und so und dann so, ah ja, stimmt, du hast recht. So, und dann, es ist in diesem Prozess, wo ich das versuchen wollte zu erarbeiten, das ist ein technischer Prozess gewesen, ist blöd zu erklären, aber es kam immer wieder vor und irgendwann hat es schon angefangen mitzuzählen. Oh, sorry, mein 4. Fehler, es tut mir leid. Und irgendwann dachte ich mir so, es kann nicht sein. Und dann habe ich wirklich gesagt, was ist heute los? Willst du mich ärgern? Warum ist alles falsch, was du mir heute sagst? Das kann doch nicht sein. Wenn ich das alles ununterfragt angenommen hätte, dann würden wir uns nur im Kreis drehen. Und so, also so irgendwie irgendwas funktioniert hier nicht. Und dann kam, ja, ich habe das Gefühl, dass in der Wissensdatenbank vieles dem, was ich hier rausfinde, widerspricht. Und dann haben wir quasi in der Wissensdatenbank einen Fehler gefunden, der dafür gesorgt hat, dass er eine ganz andere Annahme über die Dinge hatte, als sie eigentlich waren. Und dadurch war der ganze Output falsch.
Das ist krass.
Und aber das ist auch so spät. Also ich habe da wirklich locker eine Stunde hin und her geschrieben, ganze Zeit, und dachte mir, ey, was ist denn los? Warum machst du halt alles falsch? Ich war richtig sauer, weil das halt sonst nicht so ist. Und das lag einfach an der Wissensdatenbank, die ich natürlich diese 300 Zeilen nicht alle nochmal durchgelesen hatte. Und das war am Ende der Fehler. Aber crazy. Es ist crazy. Okay, wir müssen jetzt mal über was anderes reden, weil ich weiß nicht, ob noch Leute gerade zuhören.
Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hatte ausgeschaltet.
25 Minuten. Ich sag's, wie es sich auch. Ich habe heute auf der Couch geschlafen.
Wurdest du rausgeschmissen aus dem Bett?
Ja, von einer Mücke.
Oh.
Ich habe, wir sind gestern recht spät ins Bett und Dann wache ich auf, weil wirklich eine unglaublich laute Mücke irgendwo um mich rumgeflogen ist. Ich meine, sie war so laut, dass ich aufgewacht bin und die war nicht direkt an meinem Ohr. Und dann habe ich Licht angemacht, sehe sie an der Wand, will sie klatschen und die Wand wäre komplett rot gewesen danach, weil die war voller Blut. Hab sie nicht erwischt und danach nicht mehr gesehen und dachte ich mir, nope, ich lass mich nicht nochmal von dir wecken, dummes Viech. Und bin dann auf die Couch umgezogen und konnte dann da noch 2 Stunden schlafen. Also das war wirklich ein Monstrum einer Mücke. Und leider ist sie immer noch irgendwo im Schlafzimmer.
Das klingt grauenhaft.
Ja, super nervig.
Ich hatte also ein ähnliches Szenario
generell, mit einer Fliege. Wenn du. Ja, aber eine Fliege sticht dich.
Nee, aber die fliegt dir ins Gesicht oder, wie so ein Hund.
Also, eigentlich bewegen sich Fliegen im Dunkeln nicht.
Ja, aber das, bei mir wird es morgens immer relativ hell. Also die Nacht war okay, aber so ab 6.30 Uhr wurde es richtig nervig. Mhm. Und dann habe ich aus meinen Studentenzeiten meine good old, also da habe ich auch ein bisschen gemerkt, wie ich mich verändert habe, weil ich habe so eine Fliegenklatsche, so eine elektrische Fliegenklatsche. Und ich habe die eingesetzt, weil ich finde, es war auch ein bisschen Notwehr, aber ich habe mich gar nicht gut gefühlt dabei.
Und wieso?
Weil es schon brutal.
Also, ach so, ja, dass du die Fliege halt so...
Okay. Ja, vor allem, also die ist ja nur mit so Batterien betrieben, das heißt, die ist nicht so richtig stark. Und dann, keine Ahnung, du triffst dann die Fliege, dann kreiselt die so elektrisch aufgeladen so auf dem Boden und dann, keine Ahnung, habe ich halt versucht, das noch zu Ende zu bringen. Und ja, das hat mir wirklich was ausgemacht. Und ja, das hat mir zur Studentenzeit wirklich gar nichts ausgemacht. Wir hatten haufenweise Fliegen, aber da habe ich die reihenweise damit gekillt und es war mir komplett egal. Und jetzt war es irgendwie, ich habe es gemacht, weil es mich genervt hat, aber irgendwie habe ich mich nicht gut gefühlt dabei.
Ja, also ich muss auch sagen, ich bin auch schon tierlieb oder schätze das Leben generell. Und wenn wir sowas wie Wespen oder sowas in der Wohnung haben, oder auch dicke Fliegen, ich versuche immer das Fenster aufzumachen und die dann so dahin zu leiten. So, hier geht's raus. Ich sag's ihnen auch immer. Und dann, also meistens fliegen sie am Ende raus. Also es funktioniert überraschend oft und sehr gut. Aber es gibt ja diese relativ kleinen, das sind keine Fruchtfliegen, aber es sind so kleine eklige Fliegen. Und davon haben wir so ein paar. Aber nicht so übermäßig, keine Plage, aber so ein paar einfach in der Küche. Und da muss ich sagen, die kriegst du nicht raus, die fliegen nicht freiwillig raus, die bleiben drin und da musst du auch schauen, dass du die regelmäßig, diese ganz kleinen Viecher immer mal wieder klatscht, weil wenn die sich unkontrolliert verbreiten, dann ist einfach nur noch eklig. Und da habe ich dann tatsächlich auch irgendwie kein Mitleid, weil da musst du ein bisschen die Kontrolle bewahren. Aber bei so größeren Sachen, da versuche ich wirklich immer raus. Aber okay, in Brasilien zum Beispiel, als wir in Brasilien waren, da hatten wir halt auch so, also crazy, irgendwelche Holzwespen, die, so ganz schwarze mit so einem langen Hinterleib und langen Beinen. Und wenn da zu viele in der Wohnung waren, da musstest du dann auch mal die elektronische Klatsche anmachen. Und wenn du die erwischt hast, dann hat es aber auch richtig so nach Grill gerochen. Also das war wirklich krass.
Ja, so war das da auch. Und ich habe...
Eigentlich ich hatte, Grill, das stimmt nicht, das stinkt voll.
Das stinkt richtig voll verbrannt, eher so wie verbrannte Haare oder so.
Ja, genau.
Und ich hatte die schon fast draußen. Ich hatte die raus aus dem Schlafzimmer, ich hatte die im Flur, ich habe die Terrassentür aufgemacht. Sie war bestimmt schon 10 Zentimeter auf der Terrasse und ist dann umgedreht und zurück ins Schlafzimmer.
Ja, die wollte da bleiben.
Ja, ist sie jetzt auch. In dem Staubsauger.
Immer noch?
Nee, in dem Beutel von meinem Staubsauger ist sie jetzt.
Ah ja, stimmt. Ich dachte, sie hat sie nochmal gerappelt, nachdem du sie erwischt hast.
Ja, das passiert auch manchmal. Aber ich hab durchgezogen.
Vielleicht musst du die Batterien auch mal wechseln.
Habe ich ja vorher extra gewechselt.
Hey, weil bei der Klatsche, die wir in Brasilien hatten, die lädst du in der Steckdose einfach.
Ja, genau. Also das kann ich mir vorstellen, wenn die so eine Wespe ausschalten kann, weil die meine kann keine Wespe ausschalten.
Das war wirklich, wie es da auch gerumst hat immer. Und manchmal war es so, du hast dann so, also wirklich einfach zu viele Fliegeviecher gehabt und du konntest eigentlich so durch die Wohnung gehen und einfach so um dich her wedeln und irgendwann macht so püff. Puff, und irgendwas erwischt schon in der Zeit. Krass. Gerade an der Küchenzeile. Ja, ist halt, die haben halt keine, also, die haben zwar Fenster drin, aber die Fenster, die hängen teilweise nur in so einem Scharnier und da zieht halt die Luft rein und alles. Also, die Viecher können überall rein.
Ja.
Ist schon. Und tagsüber lüftest du natürlich auch. Also tagsüber sind eh Fenster und Türen offen. Je nachdem, wie das Wetter ist oder die Unterkunft ausgelegt ist, aber bei der einen, eigentlich wenn ich an Brasilien zurückdenke, dann ist es meistens, denke ich, an diese eine Dschungelunterkunft, weil die war halt einfach so geil. Und da war wirklich, also da kann alles rein, was möchte.
Krass.
Ja, es ist eigentlich schade, dass man da nicht wie mit mehr so ein bisschen Fliegennetzen arbeitet oder so, aber ja, it is how it is. Ist halt eher wahrscheinlich nichts für dauerhaft, so für einen kurzen Touristenaufenthalt ja, aber so Europäer, die da längere Zeit verbringen, die für die ist es, die sind zu picky, glaube ich, zu empfindlich, so wie wir auch waren, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, das wäre mir auch. Ich war ja jetzt letzte Woche auf Mallorca.
Mallorca? Ja, wie war es? Achso, du hattest Geburtstag übrigens, ja, ne? Also gratuliert mal dem Guten.
Danke. Es war cool, die meiste Zeit. Aber da waren auch viele Mücken. Und boah, war da die Luftfeuchtigkeit hoch. Das war so krass. Also, ich dachte, Saudi-Arabien wäre das Krasseste, was ich an Luftfeuchtigkeit erleben würde. Aber, also Mallorca stand mir nichts nach. Das war morgens.
Hey, du hast doch, Moment, du hast erzählt, Saudi-Arabien war super trocken. Das und war Las Vegas. Deswegen war es so schlimm. Ah, das war Las Vegas.
Hatte praktisch null Luftfeuchtigkeit. Okay, und das war eigentlich, da war witzig, dass man halt irgendwie, es hat fast 50 Grad draußen und du schwitzt einfach nicht. Weil halt keine Luftfeuchtigkeit da war. Und hier war das Gegenteil, es hatte 35 Grad und ich bin zerflossen. Und es ist dann immer so, dass halt über den Tag, so mittags, wenn halt die größte Hitze ist, dann ist die Luftfeuchtigkeit am niedrigsten. Das heißt, da geht's noch einigermaßen, aber es ist halt warm. Und dann abends hat man es richtig gemerkt, es kommt so ein Crossover-Punkt, wo dann so die Luftfeuchtigkeit so um die 80% ist. Und da hat es mich jedes Mal so ausgenockt. Ich bin einfach so zerflossen. Ich saß da und ich habe einfach nur noch geschwitzt. Das war richtig eklig.
Ja, krass.
Das ging dann teilweise hoch. Also komischerweise am höchsten war es immer so um 6 Uhr morgens. Das waren dann so, ich glaube, das höchste waren 98% Luftfeuchtigkeit.
98, cool. Ja,
also du hast Handtücher zum Trocknen rausgehängt und du hast sie nass wieder reingeholt. Das war richtig krass. Krass. Aber an sich mega cool und da gab es aber auch dann einige Mücken. Also wir haben gut Mückenstiche mitgenommen. Aber sonst nicht so crazy viel Fliegevieh.
Und generell, wie war es so? Was habt ihr so gemacht? Auf Mallorca wart ihr ein bisschen am Ballermann.
Ja, hatten wir eigentlich überlegt für einen Tag, aber an dem Tag war die Stimmung nicht so gut. Dann dachte ich, nee.
Also war der eher in der Natur ein bisschen Cap vor Mentor.
Was haben wir denn gemacht? Also am ersten Tag sind wir angekommen, haben uns dann noch ein bisschen am Pool gelegt, sind dann noch in die City gelaufen, also nächstgelegene stadtähnliches Ding, war ein bisschen außerhalb.
Wo war der denn? Auf der Nordseite, Südseite?
Wir waren im Südwesten, also links unten.
Ah.
Wie wir Profi.
Ist das nicht Palma?
Nee, Palma ist links oben.
Ah, nein.
Ja, Mitte oben. Oberhalb der Mitte.
Ich öffne jetzt Maps. Ich glaube dir nicht. Okay. Ich bin mir relativ sicher, dass das links unten war.
Nee, Palma ist
Malotze.
Bisschen oberhalb der Mitte.
Das ist, also sorry, aber für mich ist das, wenn man die Inselform berücksichtigt, also es ist links unten. Ihr wart also in Sarenal.
Sarenal ist doch der Ballermann.
Oder wart ihr in Santa Ponsa?
Ach, ich weiß nicht, wie das hieß. Palma ist ja wohl.
Weiß eigentlich gar nicht.
Palma ist doch wohl nicht links.
Ballermann!
Wenn du die Mitte nimmst, okay, dann ist doch Palma da genau drauf. Von Manacor ist Palma. Das ist ja wohl rein. Die Mitte der Insel.
Naja.
Und wir waren unten auf jeden Fall.
Ja. Okay.
Jetzt habe ich den Faden verloren.
Achso,
ja, wir waren am Pool, dann haben wir ein bisschen Ausflüge gemacht. An meinem Geburtstag sind wir dann auch nachmittags noch nach Palma. Meine Idee war, man könnte so ein bisschen durch Palma laufen und dann halt viel in die Geschäfte gehen, weil dann ist die Klimaanlage und dann schwitzt man nicht so krank. Aber wow, habe ich mir einen weggeschwitzt. Mhm. Ich habe gelitten wie ein Hund. Dann waren wir richtig geil essen abends in so einer Tapas-Bar. Das war sehr lecker. Und sind dann wieder zurückgefahren. Und dann haben wir noch einen Pooltag gemacht. Und waren dann auch nochmal abends irgendwo. Und dann, ja, am letzten Tag haben wir noch entspannt irgendwie im Pool dann gechillt und sind dann irgendwie gegen später.
Also eher einfach nur chillen die ganze Zeit.
Ja, wir haben schon versucht, immer so einen Ausflug am Tag zu machen, außer am letzten. Sonst waren wir immer irgendwie noch in unserem Dörfchen oder so. Und am letzten waren wir dann halt noch bis nachmittags, so mittlerer Nachmittag im Hotel, haben dann noch geduscht und sind in Richtung Flughafen und waren dann da noch in der Lounge und sind dann entspannt abends wieder nach Stuttgart geflogen, weil da war ja
nach Stuttgart. Wir
sind von Stuttgart ausgeflogen, weil meine Schwester hat den Hund gesittet. Und dann, also wir sind praktisch Freitag, bevor wir losgeflogen sind, sind wir erst nach Stuttgart gefahren, haben eine Nacht in Stuttgart gepennt und sind dann Samstag Vormittag nach Mallorca geflogen. Und an dem Mittwoch, an dem wir zurückgekommen sind, um 23 Uhr, haben wir den Zwischenschritt aber nicht gemacht. Das heißt, wir sind dann noch um 11 wieder zurückgefahren nach München. Und ich habe dann am nächsten Tag auch gleich wieder gearbeitet.
Was?
Ja.
Ja, gut, kann man machen.
Aber war cool. Also es waren jetzt gleich 5 Tage oder so, oder 6 Tage effektiv, 5 Nächte. Und es hat voll gereicht. Also es war eigentlich sehr erholsam. Würde wieder tun.
Ja, ich habe dieses Jahr noch ein bisschen theoretisch Urlaub übrig, aber irgendwie keine Lust, Geld auszugeben. Ich spare da gerade auf ein, zwei Themen. Echt jetzt?
Also.
Aber ist doch Malle nicht, gerade die Flüge sind doch günstig, oder?
Ich fand auch die Flüge waren voll teuer. Also wir haben, ich weiß gar nicht, was wir für Flüge gezahlt haben. Ich glaube 200 Euro pro Person und dann war da nichts an Gepäck dabei. Also kein Handgepäck, kein gar nichts. Das heißt, wir mussten nochmal Gepäck für 75 Euro für 12 Kilo oder so. Mhm. Das war schon teuer. Also das waren jetzt für die 6 Tage, ich glaube fast 2000 Euro zusammen.
Also das ist zu viel. Es ist einfach zu viel.
Naja, pro Person ein Taui.
Für 6 Tage?
Ja, ich sag ja, es war schweineteuer, aber es war auch gut.
Ja, natürlich, ja. Aber schau zum Beispiel, das wäre es mir gerade, also nicht wert, weil wenn du gerade so irgendwie gedanklich schon auf Sachen hinsparst und dann musst du von dem Geld was abzwacken, um dann in Urlaub zu fahren, dann ist es halt danach einfach weg. Und klar, kann sein, dass du einen schönen Urlaub hattest, aber nee, ich glaube, bei mir gibt es dieses Jahr wahrscheinlich zumindest keinen großen Urlaub mehr, außer ich gewinne irgendwie Geld.
Ja. Darauf hoffe ich auch immer noch ein bisschen.
Naja. Ja, es ist, es hängt bei mir auch natürlich ein bisschen davon ab. Also wenn ich jetzt über Winter wieder mit Sarah weiter weg darf und dann Workation machen kann, dann wäre es so, also dann wäre jetzt der Need für einen weiteren Sommerurlaub zum Beispiel gerade gar nicht so groß, weil man sich dann auf den Winter freuen kann und dann hast du so das Licht am Ende des Tunnels und bist so ein bisschen, da kannst du auf was dich freuen und dann harrt man eher mal aus, auch wenn es dann wieder ekliger wird vom Wetter. Aber wenn das jetzt irgendwie auf der Kippe stehen würde, dann glaube ich, würde ich schon so gegen, ja, vielleicht Oktober hin nochmal irgendwo hin. Also da hätte ich dann schon Lust drauf, aber mal sehen. Also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass wir im Winter nochmal weg können, weil das ist schon wichtig für uns und unseren mentalen Zustand.
Ja, das wäre doch cool, wenn das klappt. Nee, irgendwie hatte ich einfach das Bedürfnis, irgendwie nochmal so ein bisschen rauszukommen. Weil nach dem letzten Urlaub irgendwie, das ging irgendwie zu schnell und ich war wieder voll unter Stress, aber die ganze Erholung weg. Und dann dachten wir uns, für meinen Geburtstag, weil ich bin eh nicht so derjenige, der den groß feiert, dann fahren wir weg.
Weit weg von allen, die dich kennen.
So mittelweit zumindest. Und war cool. War halt auch voll kurzfristig gebucht. Also wir haben so 2 Wochen vorher gebucht.
Das ist eigentlich ganz geil. Dann hast du so auf einmal von jetzt auf gleich so, wow, fuck, bald fahren wir, endgeil.
Ja, aber hatte so einen Nachteil, dass man... Ich finde einen Urlaub manchmal ganz geil, wenn man das nicht in demselben Monat bezahlt, in dem man ihn macht, weil dann fühlt es sich so ein bisschen an wie ein Gratisurlaub.
Okay, ja.
Also checkst du den Gedanken?
Naja, ich checke, aber ich fühle ihn nicht.
Ja, weil das Praktische an dem Festival jetzt zum Beispiel ist, das ein Gratisfestival, weil das habe ich ja jetzt alles im Juli bezahlt, aber das Festival ist im August. Das heißt, mein August-Budget ist noch gar nicht betroffen von dem Ausflug.
Ja, so muss man sehen.
Mein Juli-Budget war halt jetzt betroffen von dem Urlaub, sowohl in der Buchung als auch vor Ort. Und auch von dem, ja, von dem Festival.
Und davon auch, ja. Ja, gut, das ist, ist natürlich dann unglücklich. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Also,
es ist offensichtlich nur ein psychologischer Effekt, aber ich mag den ganz gern. Das ist einer meiner Lieblingseffekte.
Ja. Was auch praktisch ist, wenn du, ich weiß nicht, ob du das machst, aber also ich habe zum Beispiel bei meinem Konto so automatische Sparpools, wo dein Geld wie zur Seite gelegt wird. Da kannst du dann jeden Monat einstellen, keine Ahnung, jeden Monat 200 Euro auf das Urlaubskonto. Und das, wenn sich das ansammelt und du zahlst dann zum Beispiel, wie bei mir es jetzt war, das Festival aus diesem Konto, fühlt sich auch wie gratis an, weil wenn du dich dann entscheidest, okay, ich brauche es im Urlaub nicht, sondern ich gehe lieber aufs Festival, ja, perfekt.
Ja, das war meine Kreditkarte.
Das ist dann die Kreditkarte, okay.
Ja, wobei ich mittlerweile ja alles, ich zahle, also das ist ein bisschen, ich habe ja diese Amex Platin. Und versuchen halt gerade voll viele Punkte damit zu sammeln, weil du das dann irgendwie einlösen kannst in halt Flug-Upgrades oder solche Sachen. Das heißt, ich zahle gerade wirklich alles mit Kreditkarte. Also alles, was geht, zahle ich mit Kreditkarte. Dadurch habe ich immer eine riesige Kreditkartenabrechnung jetzt und irgendwie, das ist richtig schwierig zu maintainen.
Ja, weil du weißt, du hast halt immer die hohen Abbuchungen, du musst die aber immer im Auge behalten, dass das, also im Hinterkopf, da kommt jetzt bald noch einen Monat verzögert der Urlaub.
Ja, genau. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir haben zwei Karten und die laufen aber auf meinen Namen. Das heißt, den Umsatz von meiner Freundin sehe ich auch und meine Kreditkartenabrechnung aktuell ist 4.182 Euro.
Ja.
Und
ist viel.
Ja.
Krass.
Aber es
crazy.
Weil da sind dann auch, weil du kannst dann so Sachen machen, wie, also du kriegst keine Punkte, wenn du Sachen mit PayPal an Freunde schickst zum Beispiel. Aber wenn jetzt theoretisch ich zahle den Urlaub für 2.000 Euro und dann überweist sie mir meine 1.000 Euro mit PayPal, das dann auch bei der Amex hinterlegt ist, dann sind 3.000 Euro von der Amex-Karte.
Ja.
Und das ist dann, also okay, du kannst das auch künstlich hochpushen. Aber in dem Fall ist das nicht künstlich hochgepusht, das ist einfach hoch, weil Big Spender.
Weil Urlaub teuer ist. Ja, crazy, crazy. Aber ich glaube, das mit dem Punktesammeln, wenn du dann eine gute Karte hast, das lohnt sich am Ende schon, oder?
Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, aber also was ich jetzt gemerkt habe, ist, der krasseste Benefit von dieser American Express Karte ist der Priority Pass, den man dazu kriegt, und dadurch kannst du bei vielen Flughäfen in Lounges rein. Das ist einfach so ein anderes Verreisen.
Das ist echt das ist der größte Benefit.
Ich finde, das ist der größte Benefit. Das war auf Mallorca jetzt auch so nice, weil wir einfach gesagt haben, okay, komm, wir brauchen nicht mehr irgendwie Abendessen gehen, weil wir essen eh in der Lounge. Das gleiche war mit, das Hotel haben wir ohne Frühstück genommen, weil wir sind dann eh in der Lounge und dann kannst du da essen. Das Essen ist mega geil. Das ist alles dann halt inklusive. Und du kriegst da den meisten Return. Also so ein Priority Pass in dem Umfang. Der da jetzt dabei ist mit der Karte, da kannst du 50 Mal im Jahr in die Lounge. Und also das schaffe ich ja bei weitem nicht. Und dann kriegst du einfach noch eine gratis zweite Karte ja dazu. Und mit der zweiten Karte kommt nochmal ein Priority Pass. Das heißt, du hast also jeder hat 50 Besucher. Du musst die nicht mal teilen. Und ein so ein Priority Pass kannst du auch ganz normal kaufen. Ohne die Karte kostet 450 Euro in dem Umfang.
Also, ja, die 450 Euro, die hat jemand mal festgelegt, damit es so wirkt, als wenn du, wow, so viel, also in Wert so viel Benefit hast, das ist nur Psychologie.
Ja. Nee, ein Lounge-Besuch kostet, glaube ich, das war jetzt in Palma, wären es 45 Euro gewesen oder so.
Ah, 45.
Also du kannst auch, also die Lufthansa-Lounge ist beim Priority Pass nicht dabei, deswegen Und die kann man auch nicht buchen, dementsprechend würde ich die rausrechnen. Aber so die Lounges, die du mit dem Priority Pass besuchen kannst, kannst du in der Regel auch einfach, da kannst du dir Zugriff kaufen. Das kostet immer so zwischen 30 und 60 Euro.
Ich sag's, wie es ist. Ich reise gut ohne solche Lounges und das schmälert. Also ich habe nicht das Gefühl, dass mir was fehlt. Also
weil das war der
größte Benefit ist.
Aber es ist einfach, ich weiß nicht warum, aber es ist so ein, du hast noch ein bisschen Urlaub am Flughafen. Weil da ist auch immer so ganz ruhig.
Luxus halt.
Also das ist so, das ist auch ganz komisch. Du gehst dann da rein und dann ist da so Totenstille in dieser Lounge. Außer es sind Kinder drin.
Ja, sind da viele Leute drin oder ist einfach generell still?
Die waren schon ganz gut besucht, würde ich sagen, jedes Mal. Also die Lufthansa-Lounge in Stuttgart war ein bisschen kleiner. Da würde ich sagen, waren gleichzeitig so 20 Leute drin oder 30. Mhm. Und die in Palma war schon relativ groß. Das waren bestimmt so 60, 70 Leute.
Ah ja, okay. Crazy.
Ja.
Ja. Hast du, also mir ist ein Phänomen aufgefallen, weil ich jetzt gerade, hatte ich ja hier Mallorca auf Google Maps auch von ein bisschen geguckt. Und habe jetzt gerade mal diese, das liebe ich, weiß nicht, das mache ich total gerne, vor allem bevor ich irgendwie so ein Reiseziel dann wirklich final auswähle, gehe ich auf Street View und setze das Männchen da an, einfach mal so random Orte, aber auch vor allem zum Beispiel in dem Fall jetzt an Strände. Und habe jetzt gerade mal das Street View Männchen auf Mallorca, aber auch auf Ibiza mal an so gut bewertete Strände gesetzt und sieht richtig geil aus, teilweise so wirklich klares Wasser und so richtig schön. Aber also ich habe jetzt wirklich mit Florianopolis, mit diesen ganzen Stränden, wo wir gesehen haben, also für mich stinkt das alles ab. Das sind wunderschöne Strände, aber da kommt nichts hin an das, was ich jetzt schon gesehen habe. Und jetzt habe ich ein bisschen die Sorge, dass ich wie die schönsten Strände schon erlebt habe. Und dass jetzt alle anderen dagegen, wo, wenn jemand da das erste Mal wäre, sagen würde, geisteskrank, ist für mich so, ja, ist okay.
Ja.
Also,
ich glaube,
ich habe mir sehr, ja.
Ich glaube, da kommt ja auch noch ein zweiter Effekt, der das Ganze nicht besser macht, ist, dass du so eine gute Zeit in Florianopolis hast, dass du es nochmal höher values, als es wahrscheinlich in echt war. Das heißt, es war der geilste Strand, den du je gesehen hast, plus du machst den in deinem Kopf zwangsweise nochmal ein bisschen geiler, dann kommt auf gar keinen Fall da jemals noch ein Strand ran. Das heißt, du wirst keinen besseren Strand mehr entdecken.
Ja, also ich meine, es hätte in einer Hinsicht natürlich noch besser sein können. Es war halt kein Urlaub, sondern ich habe gearbeitet in der Zeit. Also ich hätte noch gern mehr Freizeit gehabt und dann wäre es wirklich perfekt gewesen. Aber ja, natürlich, das ist eine sehr romantisierte Erinnerung wahrscheinlich, aber dieser Strand, da hatte ich halt auch wirklich den schönsten Morgen meines Lebens. Da war, ich weiß nicht, da hatte ich glaube ich schon vorhin erzählt mal, wo wir aufgestanden sind vorm Sonnenaufgang und dann sind wir zu zweit an den Strand und haben den Sonnenaufgang angeschaut, weil wir halt ausgerichtet war, der Strand Richtung, wo geht die Sonne auf?
Osten.
Osten. Und da haben wir dann halt hingeschaut und dann fingen da diese pinken, orangenen Schlieren an den Wolken an und die Sonne ging auf und wir waren die einzigen Menschen an diesem Strand und hinter uns saß noch so eine kleine Eule und dann ist es still, du hörst nur die Wellen und die Sonne geht langsam auf und es ist diese Farben, das war wie hypnotisierend einfach und dann das Highlight, geht die Sonne gerade so auf und dann aus irgendeinem Grund hinter uns ein Regenbogen. So, what the fuck, Alter? Über diesen bewaldeten Hängen der Insel hinter uns. Also, diesen Morgen werde ich mein Leben nicht vergessen, weil das war einfach nur ein unglaubliches Naturspektakel vom Licht her, von der Stimmung und also, ja, das war an diesem Strand, der für mich das Nonplusultra darstellt und vor allem, wir waren da ungestört alleine. Also, es war einfach nur,
glaube,
Wahnsinn.
Da kann ich dir sagen, da ist für dich in Europa nichts mehr zu holen.
Ja, also wer weiß. Aber was ich gesehen habe jetzt auf Ibiza zum Beispiel, da ist halt so richtig, richtig klares Wasser teilweise, weil in diesen Buchten jetzt nicht so ein großer Wellengang ist. Und dann kannst du natürlich bis zum Boden gucken. Und das ist, wenn du so eine Schnorchelausrüstung oder so hast, natürlich auch was Geiles. Also das ist dann nicht vergleichbar, weil bei uns halt schon also immer die Wellen an den Strand geschwemmt haben und dementsprechend auch immer Sand aufgewirbelt wurde und man konnte nicht bis zum Boden gucken, war einfach so. Nein. Das ist dann natürlich schon nochmal was ich so noch nicht erlebt habe.
Ja, das war ganz cool bei dem Hotel.
Aber zum Beispiel auch
so hinter dir war der Pool und vor dir war das Meer und du konntest halt immer entscheiden, wo du reingehen willst. Und das der ja, Zugang das cool. zum Meer war über so Klippen mit so einer Leiter. Also was heißt Klippen? Das kannst du auch runterspringen, die waren 1 Meter hoch.
Ja.
Aber das Meer war dann mega klar. Und leider war aber sowohl das Meer als auch der Pool waren sehr warm. Also an diesen Tagen mit der hohen Luftfeuchtigkeit ist das Trocknen, das es nicht so wirklich gab, ist sofort in Schweiß übergegangen und es war schwer zu unterscheiden, was hier noch Wasser ist und was schon wieder Schweiß und
echt scheiße.
Das war wenig erfrischend. Aber wir hatten dann am Mittwoch war die Luftfeuchtigkeit so bei 50%. Das war komplett ein ganz anderes Erlebnis. Es war fast nochmal eigentlich ein Tick wärmer. Aber du konntest so richtig entspannt da irgendwie liegen im Schatten und eine gute Zeit haben und dich irgendwie, keine Ahnung, am Handy chillen oder so. Und das ging nicht an den Tagen davor. Das war wirklich so irgendwie versuchen, nichts zu berühren und nicht irgendwie komplett zu zerfließen.
Ja, auch sowas, also habe ich nicht nur in Brasilien mit der hohen Luftfeuchtigkeit erlebt, aber auch in letzter Zeit hier. Also zum Beispiel gestern Abend, also gestern hat es hier eigentlich nur um die 30 Grad und wir waren auf so einem Vegan Dinner. Also es gibt so eine kleine Gruppe an sich vegan ernährenden Leuten, die treffen sich ab und zu mal und da waren wir jetzt einmal dabei, um einfach so ein bisschen zu connecten mit anderen Menschen und dann waren wir da in so einem richtig coolen Sri Lankinischen Restaurant und so vorm Essen war es für mich eigentlich noch okay, aber ich hatte dann so eine Platte aus verschiedenen Kleinigkeiten, also wie so Tapas eigentlich, und da war eine Sache dabei, ich weiß bis jetzt nicht, was es war, aber das war so scharf, ich habe wirklich schon lange nichts mehr gegessen, was so scharf war und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich von Schärfe Kreislauf bekommen habe. Also ich habe wirklich so, meine Augen waren ganz unruhig, ich konnte nicht mehr so wirklich die Sachen so fixieren und scharf sehen und dann hat es mich so im Kopf auch gedreht für 1-2 Minuten. Also mein Körper hat wirklich gekämpft mit diesem Zeug und irgendwie hat mich das auch den ganzen Abend über leider gewärmt, weil nach dem Essen am ganzen Körper, kennst du das, wenn du am ganzen Körper schwitzt, nicht nur da, wo du irgendwas berührst, sondern alles ist auf einmal so klebrig und leicht feucht, das hatte ich dann wirklich bis um 9 oder 10 Uhr abends.
Krass. Ja, ich habe auch bei Schwitzen habe ich das Gefühl, wenn so einmal die Tore geöffnet sind, dann ist es schwierig, die wieder zuzukriegen.
Ja, weil der Körper halt auch merkt, es hilft. Also, warum auch?
Na, ja, ganz komisch.
Und weißt du, was mich auch wieder ankotzt jetzt? Ich habe den Wetterbericht mir mal angeguckt. Mhm. Und also jetzt gerade geht's noch so, morgen am Montag oder heute, wenn ihr das vielleicht hört, 27 Grad hier in Basel. Und aber am Donnerstag, also nur 3 Tage oder 4 Tage später, 37.
Boah, das
warum denn schon wieder? Das kann doch nicht sein. Können wir nicht einfach mal eine normale Woche haben? Wir hatten jetzt 2 Hitzewellen. Ich glaube, die Durchschnittstemperatur der letzten 30 Tage ist 34 Grad. Das ist doch nicht normal. Das kann nicht sein.
Ja. Bei uns wird die höchste 33. Das ist immer ein bisschen besser. Aber was ich nicht. Also, ich finde das so absurd, dass Deutschland. Gut, das betrifft dich jetzt in der Schweiz natürlich nicht. Aber dass Deutschland hier irgendwie ein Gesetz nach dem anderen erlässt, was dafür sorgt, dass man noch mehr Umweltverschmutzung betreiben kann. Und gleichzeitig hatten wir im Juni, glaube ich, 5000 Hitzetote, was Zahlen von Corona teilweise übersteigt. Und was, also anstatt was dagegen zu tun, schauen wir, dass wir irgendwie, dass Katharina Reiche da irgendwie noch ein bisschen mehr dafür sorgen kann, dass der Gaslobby auch gut geht. Jetzt will sie irgendwie versuchen, dass die Methangrenzwerte, Methan ist mit das umweltschädlichste Gas, das es gibt, und es gibt Methangrenzwerte und es gibt aber gelockerte Methangrenzwerte für die Öl- und Gas-Lobby.
Und ja, warum auch nicht? Jetzt kommen wir auch endlich mal hier zu den interessanten Themen.
Genau, jetzt möchte sie aber, dass die nicht nur gelockert werden, sondern aufgehoben. Also, dass die Öl- und Gas-Lobby wirklich machen kann, was sie möchte auf EU-Ebene.
Natürlich.
Und ja, noch dazu kommt das komische Heizungsgesetz, dass sich die Leute jetzt wieder eine schöne Ölheizung einbauen dürfen. Was, glaube ich, eh keiner macht, weil das lohnt sich einfach nicht. Also ich... Das ist einfach irgendwie... Das ist so dämlich. Ich finde, man hat ja komplett gesehen jetzt mit dem ganzen Iran-Ding, wie volatil der Ölmarkt ist. Und da jetzt da irgendwie noch unnötig drauf zu setzen, ist einfach ein gutes Beispiel, ja,
was für ich
wie
nicht verstehe, beschissen
rückschrittlich Deutschland gerade unterwegs ist.
Ja, das schon seit Jahren. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass, also aus meiner Sicht, und ich weiß nicht, ob das andere auch so wahrnehmen, aber das entbehrt jeglicher Logik und hinter jeder Handlung steht ja meistens irgendeine Motivation. Da muss man sich dann doch mal fragen, vielleicht sollten wir da mal genauer hingucken, welche Motivation da eigentlich hintersteht, weil Sinn macht das nicht mehr.
Da muss man gar nicht so genau hingucken, das sieht man relativ deutlich. Also es kommt Geld aus der Gaslobby.
Ja, warum macht dann keiner was?
Und es wird umgesetzt, was die Gaslobby gerne hätte. Also.
Ja, aber warum? Denn lass doch die Lobby einfach mal sterben jetzt. Ist doch irgendwann auch mal gut.
Ja, aber die Leute
lieben
Geld.
Es kann doch nicht sein, dass das... Ja, genau. Aber wie kann es denn sein, dass... Also, du dich so, also das heißt immer, wir waren zu abhängig, was das Gas angeht, was so mit Russland und damals, also wir sind zu abhängig, aber das kann doch nicht sein, dass unser Land von einer Ressource oder einer Lobby bei einer Ressource gesteuert wird, die im Begriff ist, ich sag mal, auf lange Sicht auszusterben. Weil das halt kein zukunftsträchtiger Weg ist. Und man probiert es so lange am Leben zu halten, bis was?
Ja, und noch dazu ist
alles
eine
Ressource,
die
du dann stehst
einfach
du da.
Nicht selbst beschaffen kannst. Deutschland hat kein Öl. Also
es ist einfach
du machst
so
dich
bescheuert.
Zu 100% extern abhängig. Was Deutschland schon hat, ist Sonne und Wind. Und
ja,
dann wird geschaut, wie kann man denn Energie speichern, eben um halt Hochphasen von Sonne und Wind irgendwie zu speichern und dann in den Lowphasen wieder auszugeben. Und wie kann man diese Lücken schließen? Und dann wird vom Wirtschaftsministerium alles dafür getan, dass das mit Gasspeichern passiert, also mit Gaskraftwerken. Anstatt zu sagen, okay, wie können wir denn in vernünftige Speichertechnologien investieren. Es stehen aktuell haufenweise Genehmigungen aus für Stromspeicher, weil das mal ein Energiekonzept ist, das sich finanziell lohnen könnte. Aber gleichzeitig ist in den Strom, also selbst die Stromanbieter haben kein Interesse daran, rein auf Erneuerbare zu setzen, weil ja, sie ist günstig, aber sie es gibt so eine ganz komische Regelung im Stromnetz in Deutschland, dass der Strompreis wird entschieden von dem teuersten Element, das gerade im Netz ist. Und ein Gaskraftwerk ist teurer als jetzt ein Windkraftwerk. Das heißt, du möchtest deine Gaps schließen mit Gas, damit der Preis hochgeht und du dann den Strom von dem Windkraftwerk zum Gaspreis verkaufen kannst. Wenn du jetzt einen Speicher hast, der halt günstig ist, dann hast du nicht mehr das Gaskraftwerk da drin, das den Preis hochtreibt, sondern du würdest halt zu dem tatsächlichen Preis von Wind verkaufen, was auch okay ist, weil das ist ja das, was es kostet. Aber du machst halt keine Übergewinne mehr für die Energiekonzerne.
Ja, und das ist wie... Also es ist so oft, also wirklich in ganz vielen Bereichen mir schon aufgefallen, wenn mir Leute davon irgendwelchen Dilemmata erzählt haben, dass am Ende so, ja, hier ist ein guter Weg, okay, jetzt könnte man hier eine Lösung finden und dann kommt irgendein Gesetz. Zack, Gesetz, nee. Also es ist leider nicht, lohnt sich nicht, weil es gibt Gesetz XY oder Regelung XY und deswegen macht das alles leider keinen Sinn. Also es ist immer so, kurz bevor eine Lösung möglich wäre, kommt irgendein dummes, veraltetes Gesetz, das sich irgendein Vollidiot mal überlegt hat und anstatt, dass man sagt, okay, dann müssen wir das ändern, wird einfach nichts gemacht.
Ja.
Das ist in Deutschland andauernd so, egal ob es im Gesundheitssystem ist oder jetzt bei solchen Themen. Und da muss ich echt sagen, also ich verstehe nicht, warum ein ganzes Land immer wieder so wie gelähmt, oder nicht ein ganzes Land, aber die handelnden Personen oder die Einfluss haben, immer wieder an solchen Barrieren scheitern, ohne dass mal irgendwie der gesunde Menschenverstand einsetzt und sagt, okay, wir müssen was ändern. Also ist es wirklich so, dass man 4 Jahre vorausdenkt maximal, weil das ist dann meine Periode, wo ich Einfluss habe und danach ist wieder alles egal? Gibt es keine Leute, die mal ehrlich, ernsthaft was ändern wollen? Also es nervt mich einfach nur, wenn ich sowas höre, auch wenn ich nicht mehr da lebe.
Das ist auch eigentlich relativ spannend in Deutschland, weil Deutschland ist eines der wenigen Länder, in denen Energiepolitik komplett politisiert ist. Weil durch die Atomkraft, zu der Zeit, wo das mit Tschernobyl passiert ist und so weiter, sind ja die Grünen, haben einen krassen Aufschwung bekommen und haben halt Energiepolitik klar zu ihrer Komponente gemacht. Haben halt gesagt, Atomkraft nein, erneuerbare Energien, und das halt, haben sich relativ früh auf dieses Thema gesetzt. Das heißt, als CSU, CDU, zum Stück weit auch als SPD, die halt ihre Base in der Arbeiterschaft von so Kohleminen und Stahlkraftwerken und so weiter hat, bist du mehr oder weniger in der Lage, dass du sagen musst, okay, ich brauche eine Gegenposition. Deswegen kommt auch die ganze Zeit sowas Bescheuertes wie Atomkraftwerke. Atomkraftwerke rechnen sich nicht. Also es wird dir keiner bauen, der das alleine betreiben muss. Es macht für einen Staat ohne Atomwaffen extra keinen Sinn. Aber deswegen kommen halt solche Ideen hoch, weil sie halt, also Kohle will offensichtlich keiner mehr. Das hat, glaube ich, auch der Letzte in der Bevölkerung gecheckt, dass das eine dumme Idee ist. Gaskraftwerke wird, glaube ich,
können die Wälder noch abholzen.
Ja, Gaskraftwerke wird gerade noch so ein bisschen romantisiert, weil kann man ja theoretisch so umbauen, dass man sie mit grünem Wasserstoff betreibt. Wie man an den kommt, eine andere Frage. Aber theoretisch kann man sie so umbauen, dass man es mit grünem Wasserstoff betreibt. Und Gas klingt anscheinend weniger gefährlich als oder weniger dumm als Öl. Und dann hat man noch Atomkraft halt als dritte Komponente, wo man sagt, ja, okay, die Energie ist in Theory sauber, wenn man mal ignoriert, dass halt ultragiftiger, tödlicher Müll dabei rauskommt. Von dem man auch nicht weiß, wo man ihn lagern soll. Also bis heute gibt's kein Endlager. Und die Parteien
ja auch nach Indonesien verschiffen wir unseren Müll, oder?
Ja, genau. Also das passiert ja teilweise, dass du das halt dann andere Länder ausgibst. So, ich glaube, ein bisschen Atommüll geht nach Frankreich oder so. Gut, die haben Atomwaffen, das heißt, die können.
Frankreich?
Ja, Frankreich hat relativ viele Atomkraftwerke, aber die haben einen zweiten Markt für das Endprodukt. Also die können damit halt arbeiten und bauen damit Waffen. Also ist für Frankreich, ist nicht gut, aber für Frankreich macht es mehr Sinn, ein Atomkraftwerk zu haben als für Deutschland.
Ja, rein wirtschaftlich macht es mehr Sinn.
Und in Deutschland ist es halt ultra politisiert, weil die vernünftigste Stromquelle ist halt erneuerbare Energien. Und da sitzt aber eine Partei drauf, von der die CDU, CSU nichts wissen will. Das heißt, sie muss zwangsweise eine Gegenposition nehmen. Und macht einfach unvernünftige Politik, weil sie halt die Grünen so krass gebasht haben und jetzt nicht, also die Vernunft ist gerade irgendwie bei den Grünen und das kann, die CDU kann nicht vernünftig sein, weil sie aus irgendeinem Grund die Grünen so hassen. Und witzigerweise Ungarn, die ja ewig lang unter Orbán waren, also in einem wirklich fast schon nicht mehr demokratischen System unterwegs waren, sind mitführend in erneuerbare Energien in Europa. Zusammen mit Spanien. Weil die einfach gemerkt haben, okay, es ist die günstigste Energie, es macht komplett Sinn. Wir haben kein Öl. Warum sollen wir die ganze Zeit Öl importieren? Wir können einfach die Sonne nutzen und daraus Strom machen.
Ja.
Und Spanien genau das Gleiche. Jetzt auf Mallorca, die Spritpreise waren völlig in Ordnung. Weil einfach nicht viel Energie aus Gas gewonnen wird, sondern viel aus Erneuerbaren. Und
ja, also es gibt genug Vorbilder, glaube ich, die da bessere Wege finden, warum man da sich nicht was abguckt. Das ist halt, sind diese Verstrickungen.
Ja, und ich habe so wirklich das Gefühl mit der CDU, es ist einfach nur noch ein Haufen Wahnsinniger. Die versucht eine dumme, also einerseits irgendwie da so ein komischer Energiekrieg, um was ist da die dümmste Variante, die wir nehmen können. Dann auch irgendwie haben sie ein Problem mit jüngeren Leuten. Also jetzt bei dieser Gesundheitsreform, was die mit den PsychotherapeutInnen machen, ist wirklich geisteskrank. Also wird auf jeden Fall zu deutlich mehr Geisteskrankheit führen.
Ja.
Weil, also es gibt Statistiken, die sagen, jeder Euro, den man in Psychotherapie investiert, spart ihr 3 Euro später. da braucht man nicht so gut im Rechnen sein, wenn man sich denkt, okay, der Euro macht da mehr Sinn als 3 Euro später. Aber was macht Deutschland? Wir nehmen denen die Existenzgrundlage. Und es gab ja schon genug Therapieplätze, wir hatten ja ein Überangebot. War ja praktisch so, dass wenn du einen Therapieplatz willst, dann hast du den sofort. Und jetzt werden die Plätze mehr oder weniger halbiert. Das heißt, du arbeitest, ja, du wartest jetzt bis zu 60 Wochen auf deinen Platz, wenn das so kommt. Das heißt, das wird Leben kosten, zwangsweise. Dann die Energiepolitik, ja, wird auch Leben kosten, wie man schon gesehen hat im Juni mit der letzten Hitzewelle. Einfach nur für Geld.
Ja. Ja, es ist. Und ich, also Deutschland ist wirklich ein Negativbeispiel dafür, wie Profit- oder Gier getrieben ein Staat handeln kann.
Und ich checke nicht, wie man das nicht. Also ich finde, nichts davon kommt überraschend. Das war alles bei der Wahl schon klar, dass sowas kommen kann und wird in einem bestimmten Umfang. Und ich checke nicht, wie man das wählen kann.
Ich weiß nicht, ich kann es ja auch nicht sagen. Also ich glaube nicht, dass, also zum Beispiel, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, dass auch nur 5% der Wähler, die entsprechende Parteien gewählt haben, das haben wirklich kommen sehen. Ich glaube, du kannst das von dir behaupten, aber also glaube ich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass langfristig oder vielleicht auch holistisch überhaupt nachgedacht wird.
Ich weiß es nicht. Also
ich glaube, die meisten wählen aus Prinzip.
Ja, ich glaube auch. Also ich war vor 2 Wochen war ich bei meiner Oma und dann habe ich so ich war also auf Instagram und dann war da ein Video von Katharina Schulze, glaube ich, heißt sie. Auf jeden Fall die Grünen Vorsitzende in Bayern. Aber ich finde die ganz, find die ganz witzig und inhaltlich gut. Und dann hat meine Oma auch so ein paar Sachen gesagt und ich denke, oh, Oma, ey. Weil die ist halt so ein richtiger CDU-Ultra. Aber aus einer Historie heraus. Und ich weiß auch noch, wie vor der Wahl saßen wir da und dann irgendwie, dann hat sie dann auch so Sachen gesagt, wie, ja, der Friedrich Merz, das ist noch einer von uns. Und ich dachte, nein. Wo ist dein Privatjet, Oma? Wo ist er? Ist er nicht?
Ist einer von uns, was?
Ja, und jemand, der sich irgendwie, der sich auskennt und nein, der hat null Erfahrung. Wir haben wirklich in einer Zeit, die ultra herausfordernd ist für Deutschland. Und ich beneide keinen Politiker darum, über die Aufgaben, um die sich jetzt kümmern müssen, weil einfach, wir haben einen riesigen Wartungsstau bei eigentlich allem. Riesiger Reformbedarf und die Weltlage ist beschissen. Also die Voraussetzungen sind wirklich kacke und ich sag gar nicht, dass man das alles lösen kann, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Das ist ultra schwierig. Und trotzdem leisten wir uns als WählerInnen, und das war auch während der Wahl schon klar, das unerfahrenste Kabinett aller Zeiten. Es gab noch nie so viele Leute in Verantwortung, die so wenig Erfahrung daran hatten, eine Verantwortung zu tragen. Und die Ergebnisse.
Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Klar. Ja, schon, aber ich weiß nicht, ob Erfahrung wirklich das, also ist das der Faktor, der das Ganze jetzt hätte anders aussehen lassen, wenn dieselben Personen mit demselben, ich sag mal, mit derselben Ausrichtung, Gesinnung klingt irgendwie falsch, aber du weißt, wie ich meine, dann schon 20 Jahre mehr Erfahrung hätten. Hätte das was geändert für dich? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Es liegt eher an der Ausrichtung der Parteien und der einzelnen Menschen, als dass da die Erfahrung wirklich das A und O ist.
Doch, ich glaube schon. Also da ist passieren so viele dumme Fehler, wie dass du zum Beispiel dann sagst, okay, dann kommt der Tankrabatt nochmal, meinetwegen, okay, aber dann, dass du dann sowas einführst wie diese 1000 Euro, die Unternehmen einfach auszahlen können, steuerfrei. Ohne dass du mal mit den Unternehmen sprichst oder mit den Ländern, aus deren Steuerkasse das eigentlich gehen würde. Und die sägen die das natürlich ab und haben es nicht durchgehen lassen, weil warum sollten sie? Und ich glaube, mit Erfahrung hättest du gewusst, dass man das vielleicht eher in einem Dialog löst, anstatt hier einfach irgendwelche Sachen auf die Beine zu stellen, die dann nicht haltbar sind und dann die ganze Zeit so ins Leere rennst. Ich weiß auch nicht, wie viele von den Ideen, die sonst so hatten und umgesetzt haben, noch beim Bundesverfassungsgericht scheitern werden. Es ist halt jedes Mal Zeit, die du verschwendest in einer Situation, wo du eigentlich keine hast. Noch dazu, also an Geld mangelt es eigentlich gerade nicht, weil Schuldenbremse haben sie außer Kraft gesetzt, der Kredit ist da. Also sie können voll viel machen, was zum Beispiel die Bundesregierung davor halt einfach nicht zur Verfügung hatte. Und dann machen sie irgendwie nur Blödsinn.
Ist schon, kann man eigentlich echt nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
Ja, also ich finde das zurzeit ist. So? Ja.
Das ist eigentlich ein komisches Bild, über die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
Zurzeit ist es irgendwie schwierig.
In der Luft klatschen.
Das ist ein Hampelmann ohne
Springen. Ja, es ist schwierig und je länger wir drüber reden, desto glücklicher bin ich nicht in Deutschland zu leben. Nein,
ich glaube aber, es ist ehrlich gesagt nicht zwangsweise nur ein Deutschland-Ding.
Nee, ich glaube, da bekommt man es einfach dann halt als Bürger mehr mit. Ja. So, ich glaube, das ist es eher. Also ich muss sagen, wo ich nicht mehr in Deutschland lebe,
finde ich jetzt nicht zwangsweise besser.
Genau, ja. Nein, aber ich meine so, ich muss sagen, ich habe wirklich aufgrund von solchen Thematiken oder Geschichten, wie auch immer man es nennen möchte, ich weiß nicht, das hemmt total mein Interesse an dem Ganzen, weil es nur die voreingenommene Meinung, die ich eh schon lange habe, irgendwie immer andauernd bestätigt. Und ich empfinde so viel Frustration und auch wirklich eigentlich Wut, wenn ich sowas höre, dass ich für mein Seelenheil mir denke, ich kann mich damit nicht befassen. Klar, man soll Bescheid wissen und alles, aber es macht mich einfach nur noch sauer und ich fühle mich machtlos, weil ich daran nichts ändern kann. Gut, jetzt bin ich in einem anderen Land und bekomm's weniger, also ich muss es weniger spüren. Aber meine Familie lebt da trotzdem, meine Freunde leben da trotzdem und ich weiß nicht, es macht mich einfach nur sauer am Ende. Oder eigentlich ist es Frust, glaube ich, der sich da so bildet. Und das, ich glaube, es geht vielen so, dass sie dann irgendwann da deswegen so eine Resignation einsetzt und dann sagen, also wofür soll ich mir den ganzen Scheiß noch anhören? Es klappt ja eh nichts, weil man hat das Gefühl, dass nichts funktioniert. Und dann, also das ist blöd, das ist bestimmt nicht der richtige Reflex, aber was wäre zum Beispiel dein Vorschlag? Wie kann man so eine eigene Interesse oder eine eigene Motivation da weiter eine Hiobsbotschaft nach der nächsten sich reinzuziehen, woher kann die kommen, wenn es nur so läuft? Ich meine, es gibt ja auch genug 1860-Fans, die jetzt in der sechsten Liga immer noch Spiele gucken. Es geht immer nur bergab, aber du bleibst trotzdem dabei. Irgendwas gibt's ja, was wo das noch funktioniert, aber also bei mir nicht.
Also ich muss sagen, ich finde es gerade auch schwierig. Ich finde, es gibt einen Vorteil davon, wirklich informiert zu sein, und das ist, um so populistische Fake News erkennen zu können. Weil viele Sachen, die Deutschland macht mittlerweile, sind halt so dumm, dass sie auch auf so einer populistischen Fake News Seite stehen können. Und wenn du dann irgendwie nicht so ein bisschen am Ball bleibst, dann wird es irgendwann richtig schwer, das zu erkennen. Und ich finde auch, manchmal habe ich glaube, jeder kennt so ein paar Leute, wo man das Gefühl hat, boah, wenn die könnten abdriften in eine nicht gute Ecke politisch. Mhm. Und ich finde, das hilft, wenn man dann im richtigen Moment ein bisschen informiert ist, um dann halt früh ein Gespräch führen zu können, wo man sagt, hey, aber eigentlich ist das, wenn man es aus der Perspektive sieht, sind es vielleicht gar nicht die Ausländer.
Ja,
sondern eher Superreiche und Ölindustrie. Aber
ich kenne zum Glück, also muss ich wirklich sagen, ich kenne nicht überraschend, aber angenehm wenig Leute, wo ich das Gefühl habe, die könnten da abdriften. Ich glaube, in Zahl vielleicht 3.
Ja, aber schau mal, wenn jeder 3 kennt, könnte auch schon mal was machen. Ja, ist zu viel, aber es kann halt, ich glaube, es ist halt viel leichter in solchen Szenarien, drüber zu sprechen und zu sagen, hey, schau dir mal die Perspektive an, die man aber dann halt kennen muss und die dann auch irgendwie stimmen muss.
Ja, genau, das stimmt.
Als dann zu sagen, okay, wir machen, also alle vernünftigen Leute resignieren und sagen, komm, lass mich in Ruhe, ich will weiterhin irgendwie was Gutes und sonst will ich nichts mehr davon wissen. Und die andere Gruppe wächst und wächst und wächst. Und die bekommt dann am Ende auch den Dialog, weil am Ende sind das die Artikel lesen, das sind die Links klicken, das sind die drüber sprechen, verbreiten, teilen und so weiter. Ich glaube, dafür...
Nee, gut, aber also...
Dafür lohnt sich's ein bisschen, auch wenn es super nervig ist.
Ja. Da hast du wahrscheinlich recht. Gut, jetzt ist es so, dass ich, glaube ich, in meinem privaten Leben außerhalb des Podcasts sehr selten politisch geprägte Gespräche führe. Und bin ich auch ganz froh drum. Deswegen, es gab tatsächlich echt recht selten mal den Fall, dass ich mir dachte, ja krass, hier, also in der Diskussion, da, ich wüsste jetzt was, also es müsste jetzt hier in eine andere Richtung gehen, aber mir fehlen jetzt hier die Argumente, weil ich halt keine Nachrichten gucke oder so. Also ich habe den Fall zugegeben echt sehr selten, aber ich verstehe natürlich, was du meinst und ich glaube auch, dass ja, wenn man da mehr im Bilde wäre, vor allem neutral und unparteiisch gebildet wäre in diese Richtung, dann hätte man da, vielleicht könnte man den einen oder anderen von einer falschen Wahl bei der Wahl nochmal abbringen, aber ich weiß auch nicht, ich habe immer das Gefühl, dass so egal welche Erkenntnis irgendwie immer von innen kommen muss, also ob es jetzt sowas ist oder was anderes und ist voll schwer, Veränderung von außen zu erzeugen.
Ja. Ich finde es einfach krass, wie, ich meine, es sind ja mittlerweile signifikant viele, die AfD wählen oder irgendwie am rechten Rand der CDU sind und das müssen ja unglaublich wütende Leute sein. Weil, also wenn du,
ja,
wenn du das alles ausblenden kannst, was diese, weil das sind ja meistens keine Superreichen, sondern eher so Arbeiterschicht oder unterdurchschnittliche Jahresgehälter. Wenn du das alles ausblenden kannst, was diese Parteien dir noch wegnehmen wollen und trotzdem wählst du die, dann musst du ja sauwütend sein. Und das
oder saudumm.
Manchmal führt eins auch zum anderen. Und
ja,
das muss so anstrengend sein. Und anstatt einfach da zu sagen, hey, okay, vielleicht öffne ich meinen Horizont mal ein bisschen und denk einfach mal ein bisschen weiter als, okay, es war der Ausländer.
Ja, vielleicht ist es ja genau, was du gerade beschreibst, vielleicht ist es ja den Politikern bewusst und dann sagen sie, hey, wir müssen noch mehr Scheiße bauen, dass die Leute noch wütender werden, dann kriegen wir noch mehr Wähler.
Also der AfD, ja. Also die AfD sagt auch ganz klar, in Deutschland, dem schlecht geht, ist ein gutes Deutschland für die AfD. Eine AfD hat kein Interesse daran, Deutschland besser zu machen, weil das ist nicht deren Parteikonzept. Also die funktionieren fantastisch, wenn Deutschland brennt. Das heißt, von denen kommt da nichts.
Ich verstehe nicht, was das überhaupt ist. Das ist ja generell kein Konzept. Eine Partei sollte im Wohle der Wähler handeln und das ist nicht mal gewollt.
Nö, also selbst die rassistischen Wähler, die sie hat, profitieren ja nicht von denen. Also steht auch im Wahlprogramm drin. Also die geben denen nichts. Also die nehmen nur Sozialleistungen weg und machen Reiche noch reicher. Also die profitieren kein Stück von der AfD. Die machen das Problem nur schlimmer in dem Sinne, dass sie die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinanderreißen. Auch mehr migrantische Leute auszuweisen, insofern das überhaupt gehen würde. Das macht ja Deutschland auch nicht besser. Uns fehlen doch die Leute. Also du machst ja nur mehr Probleme. Schau dir Großbritannien an, wie krank die strugglen nach dem Brexit. Und ich glaube, das ist denen einfach egal. Und eine CDU hat einfach ein Problem darin, dass das eigentlich Wähler sind, die denen mal gehört haben, weil sie einfach konservativ sind und gerne bewahren würden und findet aber ihren Platz nicht. Und anstatt zu sagen. Und ich finde, da habe ich so ein bisschen wenigstens einen Gegenpol gesehen, so in den letzten Monaten, so immer mal wieder. Und vielleicht checken sie es langsam. Aber das Problem tritt in eigentlich jedem Land auf, das so einen Rechtsruck erlebt und ein Mehrparteiensystem hat. Also nicht wie in den USA, wo du nur zwei hast, sondern keine Ahnung, in europäischen Ländern, dass eine rechte Partei wird stark und die Konservative versucht, rechte Partei leid zu werden. Und das funktioniert aber nicht. Also wenn die Leute das gut finden, was die rechte Partei anbietet, dann wählen die das Original. Also warum sollten die dann eine Partei wählen, die versucht auch sowas zu machen, aber ein anders? Also wir sind auch rechts, aber nicht radikal. Dann, also keine Ahnung, das macht, das wählt keiner. Dementsprechend versucht dann halt eine CDU, rennt der AfD hinterher, versucht die gleiche Politik zu machen. Und jetzt sieht man zum Beispiel ganz fantastisch, CDU kommt in die Regierung, die Zurückweisungen an den Grenzen sind A, natürlich egal, aber B, auch gestiegen. Das heißt, es wird mehr abgeschoben, die ganzen Zahlen steigen und die Wähler interessiert es komischerweise überraschend einen Scheiß. Weil es verändert nichts. Also es ist nicht das Problem. Es ist nicht das Problem, das die Leute haben. Es ist das Problem, was sie sagen, dass sie haben. Aber das ist es offensichtlich nicht. Und das hätte man eigentlich auch als CDU erkennen können. Und jetzt hoffe ich, dass so langsam dieser Turning Point kommt, weil es sind jetzt auch nur noch 2,5 Jahre, dass sie checken, dass sie eine eigene Linie fahren müssen, eine konservative Linie, die nicht die der AfD ist, sondern dass man halt sagt, okay, wir wollen irgendwie uns auf die Stärken von Deutschland besinnen, wir wollen gucken, wo waren wir früher gut, was können wir weiterhin machen und müssen aber gleichzeitig natürlich auch reformieren in dem ganzen Gesamtkonstrukt. Wenn auch eine CDU keine Reformpartei ist, weil konservativ zu sein ist auch ein Stück weit nicht reformträchtig.
Ja, natürlich. Trotzdem ist ja klar, aber dennoch, ja, manchmal musst du auch, um was zu bewahren, eine Reform machen, weil oftmals ist halt so, dass wenn du dich gar nicht bewegst, du halt zurückbleibst und dann Dinge halt auch abgeschafft werden oder verschwinden. Das heißt, wenn sich alles weiterentwickelt, dann musst du zumindest, um weiter dabei zu bleiben, halt auch was weiterentwickeln.
Ja.
Ist halt so. Naja, okay. Hey, die Folge ist lang genug. Wir haben jetzt viel über AI und Politik geredet, ein bisschen über Urlaub. Irgendwie sehr komische Folge.
Haben wir einen Titel?
AfD AI EasyJet.
AfD EasyJet. Okay.
Gut. Oder machen wir AI zuerst? AfD verdient es nicht, zuerst genannt zu werden.
Eigentlich verdienen die nicht, Teil des Titels zu sein.
Okay, dann schlag mir einen machen wir ein Gegenangebot. Es ist nämlich nicht so einfach.
Es ist wirklich nicht so einfach.
Es war eine bunte Folge. Es muss eigentlich irgendwie alles vereinen.
Ja, da müssen wir vielleicht nochmal offline drüber nachdenken.
Okay, wir denken drüber nach. Ihr wisst es ja jetzt schon seit 1,5 Stunden fast,
ja,
was es geworden ist. Gut, dann würde ich sagen, beschließen wir es. War ja eine lange Folge. Finde ich gut. Ich hatte eigentlich sogar Notizen dabei, habe sie aber nicht gedroppt, weil es war ein einziges Gelaber heute. Und tat mir persönlich auch ganz gut.
Sehr gut.
Also ich fand es sehr, sehr angenehm heute. Und ja, würde sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Yes, das machen wir. Bis dann.
Macht es gut. Tschüss.
Ciao.